So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin Spezial. Ich bin immer noch in Weimar. Ach, es ist Hochsommer, Juli. Ich sitze im Hotel Elefant im Garten und lasse mich hier verwöhnen von diesen wirklich äußerst netten Menschen, die hier um und im Hotel arbeiten. Und ich habe einfach gedacht, Mensch, ja, ich muss nochmal jemanden hier vors Mikrofon zerren, weil ich sie so toll finde. Es ist eine großartige Künstlerin, eine tolle Schauspielerin. Wir haben uns selber mal kennengelernt, weil wir zusammen gedreht haben, und eigentlich war ich total hin und weg, weil sie so unglaublich positiv, so nett und so ganz anders ist als viele andere Wegbegleiter. Jetzt rede ich schon wieder so viel. Ich sage einfach mal, herzlich willkommen, Marie.
Hallo.
Na?
Hi, Nikolai.
Dass wir uns hier an gefühlten 40, 45 Grad im Schatten treffen, im Garten des Hotel Elefant, das ist schon toll. Danke, dass du hier bist.
Sehr, sehr gerne. Fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub.
Oder?
Wir haben uns zufällig im Urlaub getroffen und trinken jetzt ein kleines Wasser miteinander.
Ist das wirklich Wasser?
Ja, das ist Wasser.
Ja, ich habe immer noch ein Hangover. Als wir Thomas Thieme verabschiedet haben, habe ich, glaube ich, einfach zu viel. Ja, trinkt der, kann ja auch trinken, Mann, Wahnsinn.
Ich habe das Gefühl, man hat so ein Hangover seit gefühlt 2 Wochen, weil man einfach ständig in dieser Blase ist, in dieser Bubble. Das ist wie so, man hat die ganze Zeit so einen emotionalen Hangover. Man braucht gar nichts trinken, sondern es ist, man schwebt permanent in dieser Zwischenwelt und weiß aber, man wird sie bald wieder verlassen.
Das, ja, wie geht's dir? Ich meine, heute ist die letzte Vorstellung. Wie geht's dir?
Ich habe schon mit irgendeinem Kollegen da heute Morgen drüber gesprochen. Bei mir ist immer das Schlimmste der Tag davor, also praktisch gestern. Da bin ich am emotionalsten, wenn ich weiß, das Ende kommt. Ich kann es nicht aufhalten und ich will das nicht, weil wir ja auch in anderer Besetzung spielen dann in Berlin. Und heute, wo es jetzt wirklich tatsächlich die letzte Vorstellung ist, da habe ich mich schon gefügt. Es ist schon okay. Ich habe mich damit abgefunden. Ich habe mich akklimatisiert. Ich weiß, es ist die letzte. Es ist okay.
Die ist ja, also für mich ist das wirklich wie im Flug vergangen, die letzten. Eigentlich sind wir ja seit 2 Wochen hier. Wie war das für dich? Also es war ja sehr intensiv, finde ich, die Zusammenarbeit, weil wir so wenig Zeit hatten zum wirklichen Probieren und haben innerhalb kürzester Zeit da wirklich was hingezimmert, was toi 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 ja wirklich auch ein Erfolg ist.
Ja, also dadurch, dass wir das ja schon mal gespielt haben, vor 2 Jahren, und ich sozusagen, also für mich stand das Gerüst ja schon, ne? Das Stück war ja schon spürbar in mir vorhanden,
ja,
und hat darauf gewartet, abgerufen zu werden. Und trotzdem ist, finde ich, jeder Probenprozess auch immer wieder was völlig anderes. Mhm. Ja? Also man hat wo ganz anders angesetzt und das Stück hat sich weiterentwickelt. Jeder von uns hat sich, glaube ich, in den 2 Jahren extrem weiterentwickelt. Ich habe gerade im letzten Jahr ja ganz viel auch so normale Arbeit gemacht. Mhm. Also ich habe ja beim Edeka in der Warenverräumung tatsächlich gearbeitet. Ich bin im Moment in einem Café als Barista, und ich muss sagen, dass dieses aus dieser ganz normalen alltäglichen Arbeitswelt dann rausgerissen werden wieder und in diese Theaterwelt eintauchen, das ist halt auch nochmal anders als, ich fahre mal eben 5 Tage drehen oder so, ne? Sondern Theater ist wirklich, ich habe es echt für mich entdeckt langsam.
Ach, schön.
Spät, aber immerhin. Es ist wirklich nochmal so intensiv, du setzt dich ganz anders mit deinen Kollegen auseinander, mit dem Stück auseinander, es macht was mit einem. Und ich habe so das Gefühl, man kann entweder nur 100% sich drauf einlassen oder gar nicht. Mhm. Aber so dazwischen, das funktioniert halt nicht.
Mhm. Spannend. Ich finde es so toll, was du gerade sagst. Das macht dich ja für mich auch so greifbar und so, es imponiert mir, weil ich meine, du hast ja auch eine Historie als Schauspielerin und bist ja auch nicht ganz unbekannt und hast wirklich viel gedreht und tolle Sachen gespielt. Und dann sagst du, ey, ich arbeite im Lager von Edeka und bis als Barista. Ich finde das ganz toll. Nein, ich meine das im vollen Ernst. Ich finde das ganz toll, weil das ist ja auch immer, du sagst gerade, es sind ja 2 Welten. Und dann kommst du von einer, sagen wir mal, eher gepamperten Welt, wo, ne, du bist ein Star und die Leute hofieren dich vielleicht. Und dann arbeitest du doch bei was sehr solidem, handfestem.
Ja.
Du musst mir gar nicht sagen, warum, aber also du bist dir da auch nicht zu schade für zu sagen.
Nee, aber das ist ja auch, also ich finde, ich verstehe mal nicht, warum die Leute so einen Eiertanz um alles machen. Mhm. Also jeder von uns muss ja auch Miete bezahlen. Mhm. Und ich verstehe Schauspieler nicht, die sich dafür zu schade sind, einfach ganz normal arbeiten zu gehen. Weil, wenn wir ehrlich sind, außer wir gehören zu den 10%, die sich aussuchen können, was sie in den nächsten 5 Jahren spielen wollen, hat man die meiste Zeit ja rumsitzen, warten, sich irgendwo bewerben, ruft die Agentur an. Das ist einfach, also diese Zeit meiner Meinung nach kann man einfach so perfekt nutzen. Und zwar nicht, indem man nur jetzt von einem Workshop zum nächsten rennt oder von einem Coach zum nächsten, sondern indem man mal am Leben teilnimmt, so wie alle anderen auch. Und ich finde die Kombination aus, ich kann meine Miete bezahlen und für mich ist das ja Rollenstudium. Ja, also was man da für Charakteren begegnet. Und ich habe eben nicht im Lager gearbeitet beim Edeka, sondern ich habe im Laden gearbeitet.
Laden.
Also auf der Fläche, ja. Wie wir sagen. Und habe da Warenverräumung gemacht und mich hat natürlich 10-mal am Tag irgendwer angesprochen, ja, von den Kunden und hat gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Also Sie sehen aus wie so eine Schauspielerin. Und manchmal habe ich gesagt, ja krass, das höre ich oft, bin ich aber nicht. Und manchmal habe ich gesagt, ja stimmt, bin ich. Und dann haben die gefragt, ja warum, was machen Sie denn und wann drehen Sie was und wieso sind Sie denn hier? Und dann habe ich mit denen ein Gespräch angefangen und habe das erzählt. Und ich glaube, dass das total wichtig ist in diesem Beruf. Und ich mache das, seit ich 15 bin.
Ja.
Ich atme diesen Beruf. Aber du musst ja auch einfach normal bleiben.
Ja.
Du musst wissen, wie das Leben funktioniert und wie ganz, ganz normale Dinge im Alltag funktionieren. Weil sonst, glaube ich, hebst du ab. Und zwar nicht nur, dass du irgendwie denkst, du bist toller als irgendwer anders, sondern ich glaube, du verlierst den Bezug zur Realität.
Mhm. Ne?
Weil klar, der Beruf hat sich verändert, kann ich nicht anders sagen. Vor 30 Jahren ist man anders gepampert worden als heute.
Mhm.
Ja, auch das Leben am Set. Also vom Theater kann ich einfach nicht so viel berichten, weil obwohl ich aus dieser Theaterfamilie komme, habe ich mich bewusst damit etwas zurückgehalten bis jetzt. Aber am Set, also was wir früher für einen Luxus hatten, das hat sich verändert.
Woran liegt das? Was ist da passiert?
Ja, die ganze Branche hat sich verändert. Es ist einfach nicht mehr das Geld da, was früher da
genau,
war.
Ja.
Es wird überall gespart. Es gibt ständig Leute, die es billiger, günstiger, schneller, wie auch immer machen.
Mhm.
Ich glaube, das zieht sich einfach leider durch fast jede Branche.
Mhm.
Und gerade beim Drehen, wenn man so lange dabei ist, ist das schon spürbar. Aber ich bin ja auch kein Freund davon, immer zu jammern, was war früher alles besser. Also das ist halt das, was wir jetzt haben. Muss man das Beste draus machen. Und mir macht es einfach Spaß, mich zu beschäftigen. Und ich will mich auch nicht ausschließlich mit diesem Beruf beschäftigen. Es gibt so vieles, was mich interessiert. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel tollen Kaffee machen und kann da Herzchen drauf malen.
Aber ist das nicht toll? Aber muss man dafür irgendwie anders? Weil ich finde, du gehst damit so unkompliziert um. Das ist so spannend, weil ich kenne ja genug Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, und natürlich ist es dann immer, wenn man... Es ist so einfach zu sagen, ich arbeite als Schuster, aber wenn du als Schauspielerin oder als Schauspieler sagst, du bist jetzt im Laden bei Edeka, dann haben viele ein Problem, weil man eigentlich in seiner ersten Berufung, nämlich als Schauspielerin, nicht gerade in dem Moment arbeitet. Und ich finde das aber ganz normal, weil du ja sagst, man hat ja eine Miete zu bezahlen. Also warst du schon immer so unkompliziert, so locker und hast das Leben so gesehen? Weil ich finde das total bejahend und toll.
Ich glaube, es sind so verschiedene Sachen. Also ich war schon immer neugierig.
Mhm,
ne, ich glaube, und ich war schon immer flexibel. So, ich kenne das einfach, dass sich das Leben immer verändert und man immer irgendwo anders ist. Und das Schlimmste, also was ich gelernt habe, was man tun kann, ist festhalten, sich dagegen stellen, zu wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ist einfach nicht das Leben. Zumindest ist es für mich nicht das Leben. Alles verändert sich. Und zum anderen ist es auch so eine Ego-Sache. Warum soll ich denn schlechter spielen, weil ich mir nicht so schade bin, andere Arbeit auszuführen? Ich glaube, dass es eine Riesenbereicherung ist. Ich würde mir wünschen, dass jeder so denkt und dass das völlig normal ist. Also ich meine, in Amerika ist es normal. Ne? Da hat jeder Schauspieler noch 3 andere Jobs. Früher war es auch nicht normal, zur Therapie zu gehen. Heute weißt du, hast einen Coach, hast einen Therapeuten, hast ich weiß nicht was. Es verändert sich ja alles. Ich glaube auch, dass viele Schauspieler Angst haben. Also weil wir ja, also gerade wenn man so früh anfängt, haben wir ja oft gar nichts Wirkliches gelernt, ja, in dem Sinne. Und dann ist es vielleicht auch einfach ein Riesensprung, sich unter Menschen zu mischen, für die das Alltag ist und das vielleicht gar nicht so gut zu können.
Ja.
Und erstmal wieder, weißt du, dann wirst du so hofiert als Schauspieler und bist irgendwie so eine große Nummer, teilweise oder phasenweise in deinem Leben. Es ist ja auch nicht so, dass du 30 Jahre ein Superstar bist. Also oft ist es nicht so. Und dann kommst du irgendwo hin und fängst von vorne an.
Yeah.
Du musst für alles fragen, wie geht denn das? Ja, dann fühlst du dich vielleicht zu doof, weil du irgendwie die einfachsten Abläufe nicht ausführen kannst oder nicht verstehst. Aber das ist ja alles Lernen. Also wir fangen ja irgendwo immer wieder von Null an und von vorne. Und mir war das auch, also vieles ist mir peinlich. Und ich habe auch damit zu kämpfen gehabt, dass ich dachte, oh, denken die jetzt, ich bin nicht erfolgreich mehr oder mich will keiner oder, aber ich habe die, also ich sage das dann halt auch, ich rede da immer drüber mit irgendwem, der mich fragt und ich freue mich, wenn Leute fragen, also ich finde, ja, da kommt dann wieder meine Neugier ins Spiel, es gibt irgendwie, überall wartet eine Geschichte, man muss nur hinhören oder antworten oder fragen.
Ach, schön gesagt, ja.
Daraus ergibt sich dann was.
Definitiv. Wie gehst du denn mit, also was ist denn deine Motivation so in diesem Beruf oder auch mit, oder andersrum gefragt, wie gehst du mit Rückschlägen um, was motiviert dich da immer wieder aufzustehen? Ist es die Neugier oder sind es, ist es das Leben?
Das ist eine spannende Frage, weil es für mich überhaupt, ich überlege gerade, was meinst du jetzt mit Rückschlägen? Es gibt für mich in dem Sinne gar keine.
Wow, auch
also,
schön.
Weil, das ist ja, also was ist ein Rückschlag? Also lass uns Rückschlag definieren.
Na, wenn du jetzt, also vielleicht hast du, weiß ich, 10 tolle Angebote und die haben alle nicht geklappt oder du warst da in der letzten Runde und die haben nicht geklappt. So, ist jetzt kein Rückschlag in dem Sinne, aber hat halt nicht geklappt. So, was ist jetzt die Motivation, da weiter dran zu bleiben? Oder, weiß ich, du warst vielleicht schon besetzt und die Produktion wird irgendwie doch nochmal verlegt, weil du erst in 2 Jahren drehst wegen der Kohle. Keine Ahnung.
Okay, ist
ja dann auch irgendwie eine...
Ich weiß, was du meinst. Also das ist tatsächlich für mich gar kein Rückschlag.
Okay.
Da bin ich aber auch so ein bisschen stumpf. Ich behaupte einfach und daran glaube ich, wenn es nicht passiert, dann war es auch nicht für mich. Und dann ergibt sich was Besseres. Also das, ich finde, das ist, ich kann überhaupt keinen Nutzen daraus ziehen, über was traurig zu sein, was nicht geklappt hat. Weil es ist ja schon vorbei.
Ja.
Es ist ja schon passiert, dass es nicht klappt. Da konzentriere ich mich lieber auf das, was vor mir liegt.
Okay, gut. Und Rückschlag wäre ja quasi, wenn, da hast du ja eigentlich auch schon gesagt, weil du hast eine Miete zu bezahlen. Angenommen, du würdest jetzt von einem Tag auf den nächsten nicht mehr angerufen werden. Du wüsstest dir schon zu helfen, indem du nämlich vielleicht dann tatsächlich Kaffee verkaufst oder machst.
Also
und es wäre auch okay.
Ich habe mit 15 angefangen.
Ja.
Ich bin jetzt 45.
Das sieht man ja null.
Natürlich.
Marie.
Nicht. Danke. 30 Jahre. Natürlich hatte ich Jahre, da hat mich kein Schwein angerufen.
Mm.
Das ist also auch speziell Corona hat was verändert.
Mm.
Aber dann gucke ich halt, was ich anders machen kann. Ich habe eine Ausbildung als Coach gemacht, wie wahrscheinlich 50% aller Schauspieler, die ich kenne. Ich versuche mich weiterzubilden.
Ja.
Ich bin der Meinung, so doof das jetzt klingt, so abgedroschen, ich glaube, das Geld liegt auf der Straße.
Mhm.
Und wenn du dir nicht so schade bist, mit deinen Händen oder Füßen oder Kopf oder was auch immer zu arbeiten, dann kannst du auch Geld verdienen.
Mhm.
Es ist halt immer die Frage, wie sehr man, also oder was man bereit ist dafür zu tun oder wie schon gesagt, nochmal von vorne anzufangen.
Ja.
Außerdem, weißt du, Schauspielerei, das ist mein Beruf.
Ja.
Ja. Und Dinge, die ich nebenbei mache, sind mein Job.
Geil,
das
schön
ist
gesagt.
Ein Unterschied.
Ja, definitiv.
Ja? Und man kann beides toll finden und beides hat seinen, also es ist einfach ein Nutzen, den ich daraus ziehe, einen Nebenjob zu machen und trotzdem zu sagen, Leute, ich bin Schauspielerin.
Mhm.
In der Sekunde, wo ich ein Angebot bekomme, wo ich sage, das will ich machen, bin ich weg. Ja, das ist zwar vielleicht für manche Arbeitgeber schwierig, aber wenn man da ehrlich ist, dann, ich habe die Erfahrung gemacht, es funktioniert.
Ja, stark.
Weil mir sagen natürlich auch unheimlich viele Schauspieler, oh ja, das würde bei mir nicht funktionieren. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe und sage, ich bin aber gleich weg, habe ich auch. Ne? Also ich habe echt deswegen auch Absagen bekommen. Aber dann habe ich es halt weiter versucht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich geht und dass es Spaß macht und dass es wirklich auch einem witzigerweise dann wiederum in der Schauspielerei was bringt.
Ja.
Ja, weil du einfach was anderes lernst. Mhm.
Stark. Sag mal, Marie, und du sagst, ne, gleich normal, also dein Lebensmittelpunkt ist ja jetzt nicht, also der Podcast heißt ja So tickt Berlin, wir müssen aber irgendwie nochmal eine kleine Schräge zu Berlin schaffen. Der ist ja jetzt nicht unbedingt in Berlin, sondern du bist ja in Niedersachsen zu Hause, richtig? Kann man das so sagen? Oder momentan, so halb?
Sagen wir mal momentan.
Momentan, du bist ja auch ein...
Ja, sehr gerne.
Ja,
ich bin ein Nomade.
Das ist wahnsinnig spannend. Jetzt habe ich im Munkel gehört, du willst ja nach Weimar ziehen.
Ich bin wirklich schockverliebt in diese Stadt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich selten so wohl gefühlt an einem Ort.
Ja, finde ich auch.
Sowas Lebendiges, Interessantes, ein kulturelles Angebot ist. Ich möchte hier, ja, ich hätte hier gerne eine kleine Bleibe. Ich arbeite hart daran. Ja, ich war lange in Hannover und ich war aber auch ganz, 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 ganz viele Jahre in Berlin zu Hause.
Das ist doch ein schönes Stichwort. Mhm. Wie lange warst du denn wo in Berlin und was hat die Stadt mit dir gemacht oder wie empfindest du Berlin?
Also Berlin ist nach wie vor emotional gefühlt mein Zuhause.
Aha.
Also jedes Mal, wenn ich in der Stadt ankomme, habe ich das Gefühl, hier bin ich zu Hause.
Mhm.
Das erste Mal habe ich da gelebt, oh Gott, 2000 vielleicht, 2001. Tatsächlich meine erste Wohnung in Berlin hatte ich in Mitte, so schräg gegenüber von den Hackeschen Höfen. Damals war das sogar noch machbar.
Wahnsinn.
Ja, also das hat sich jetzt natürlich
ein bisschen geändert.
So verändert, das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr aushalten da.
Achso, auch ich dachte finanziell.
Ja, auch finanziell, aber auch einfach vom... Also, was da los ist, Oh, sorry, mein Wecker.
Ist doch richtig, muss ja auch mal sein.
Ja, ich wollte eigentlich noch schlafen.
Guten
jetzt.
Morgen. 16 genau. Uhr ist es übrigens, 16 Uhr. Und ja. Die junge Dame wollte noch schlafen, aber es ist ja auch, wir haben immer sehr lange Nächte.
Ja, und dann muss ich essen und dann ist Vorstellung. Das
ja.
Kann alles geplant sein.
Natürlich.
Genau, und dann bin ich aber ziemlich schnell... Genau, dann war ich noch mal kurz in Los Angeles für 3-4 Jahre und dann bin ich zurückgekommen und habe, ich glaube ab 2007 oder so, am Saviniplatz gewohnt. Und da wirklich, als hätte ich mir so einen Spaß draus gemacht, ich bin immer um den Saviniplatz rumgezogen, so von einer Wohnung in die nächste, weil und dann war sie zu klein oder zu groß. Ich muss dazu sagen, auch während ich in Los Angeles gewohnt habe, hatte ich eine Wohnung in der Wielandstraße.
Nein, welche Hausnummer?
Ist richtig unheimlich, wirklich richtig unheimlich. Ich habe da nämlich letztens, als wir uns im Winter mal getroffen haben, bin ich da vorbeigegangen und da steht ein Schild noch an der Tür. Ich kann dir die Nummer nicht sagen, da steht Zielke drauf, aber ohne CK.
Ach.
Und jetzt weiß ich nicht, also ich meine, es wird kein altes Schild von 20 Jahren sein.
Wer weiß.
Aber das heißt, da ist wieder jemand hingezogen mit fast meinem Namen.
Wahnsinn.
Ja.
Spannend.
Mhm. Genau. Also ich hatte eigentlich durchgehend immer eine Wohnung in Berlin, weil auch als wir in Amerika waren, sind wir ja zum Arbeiten immer, oder ich bin zum Arbeiten immer hergekommen und dann hatte ich natürlich meine Tochter dabei und ihren Papa dabei und deswegen hatten wir sozusagen zwei Wohnsitze und somit habe ich eigentlich mehr oder weniger durchgehend von 2000 bis 2012 in Berlin gelebt. Ja.
Wahnsinn. Und seitdem warst du auch wieder in der Stadt?
Ja, ich bin
zwangsläufig
zum Arbeiten immer mal wieder da und freue mich. Also ich bin immer ganz happy, wenn ich ein Angebot kriege und da steht Berlin. Denn das, ja.
Jetzt bist du ja im Oktober nochmal in Berlin.
Mhm. Ja.
Das wird nochmal spannend. Ich finde den Ort, wo wir spielen dürfen, nochmal ganz interessant, die Bach-Royal-Kirche.
Ja.
Weil sie auch so mitten in Berlin nahe des Alexanderplatzes ist.
Das ist abgefahren. Ich habe mal einen Film gedreht, der hat komplett am Alexanderplatz gespielt. Wir haben nur nachts gedreht, im Hochsommer. Das heißt, ich hatte wirklich immer nur so, wir haben ein paar Stunden nur drehen können, wo es wirklich nachts
richtig
war.
Dunkel war.
Und wirklich komplett nur am Alexanderplatz.
Wahnsinn.
Insofern, das ist für mich echt schön, wieder in diese Ecke zurückzukommen.
Wahnsinn. Sag mal, jetzt haben wir nochmal, ich will mal ganz kurz nochmal eine kleine Exkursion, weil du hast es vorhin so schön gesagt, beim Jedermann, wir haben ja trotzdem immer ein bisschen was verändert. Also auch deine Rolle haben wir ja nochmal neu, finde ich, nochmal neu anders interpretiert. Mhm. Dieses Mal auch in der Umgestaltung der Buhlschaft, finde ich, ist es diesmal gerade die Beziehung zu dir und dem Jedermann nochmal viel emotionaler, finde ich, als noch in Belitz. Das ist ja total spannend. Wie ist denn so, wie gehst denn du an so Rollen dran? Also ist das, guckst du den Text an und sagst, okay, jetzt finde ich die Haltung auch, oder ist es eher im Zusammenspiel dann mit deinen Partnern? Weil, also, oder, und dann vielleicht nochmal weitergefragt, wie ist es, wenn du drehst? Also gerade, ich meine, du hast ja auch viel Serienerfahrung gemacht. Ich glaube, da kannst du ja gar nicht, also musst ja relativ schnell eine Haltung finden, weil du hast ja da auch einen Betrieb, der einfach auch von der Zeit gar nicht so viel erlaubt, wie jetzt wir hier, auch wenn wir wenig Zeit hatten, eine Rolle zu entwickeln.
Hm.
Wie ist denn?
Also ich, oh Gott, ich arbeite mit einem Coach, allerdings völlig anders, als man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Wir arbeiten gar nicht konkret an dem Text, sondern wir haben so ein, ja, wie ein Avatar erschaffen. Und das ist eigentlich eine Arbeit, die mir extrem entgegenkommt, weil die sehr flexibel ist. Mhm. Ja, also die Art von Vorbereitung. Und das habe ich jetzt zum Beispiel für den ersten Jedermann genutzt. Und beim zweiten habe ich selber meinen Avatar weiterentwickelt und angepasst.
Ach.
Ja. Und noch dazu versuche ich, alles einfließen zu lassen, was sich, was da gerade ist. Also sei es die Beziehung zu meinem Kollegen, Mitschauspielern, was auch immer. Mhm. Sei es das, wo ich im Leben gerade stehe.
Entschuldigung, ich häute mich hier gerade nebenbei. Es juckt so, weil ich hatte hier einen mega Sonnenbrand in Weimar. Und hier sind so ein paar Hautfetzen, die haue ich mir gerade vom Fuß ab.
Nico.
Da kommt mir gleich noch eine Fußgeschichte, die mir einfällt.
Ja, also ich versuche relativ durchlässig zu sein. Ich glaube, eine gute Grundlage für jede Arbeit ist immer, seinen Text perfekt zu beherrschen. Mhm. Also ne, es ist, glaube ich, das Zusammenspiel zwischen Kontrolle und Kontrolle loslassen. Mhm. Und ich habe mal gesagt, das ist wie bei mit Kupplung fahren, was ich nicht kann, aber diesen Punkt zu finden. Ja? Mhm. Wo kontrolliere ich und wo bin ich so flexibel, dass ich reagiere?
Loslassen kann.
Ja. Und da nutze ich einfach so verschiedene Dinge, die mir zur Verfügung stehen.
Was denn?
Vor allem mich selber.
Sehr gut. Ja, gut.
Und was da so durchfließt. Also ich, wie gesagt, ich habe ja auch sogar Daily und Telenovela und sonst was gedreht. Da würde ich sagen, ist wirklich das A und O Text und grundsätzlich die Haltung deiner Figur. Also du musst deine Figur zu 100% kennen und ihr vertrauen, weil dann weißt du eigentlich in jeder Szene, zum Beispiel musst du plötzlich improvisieren oder so, ja, aber du weißt dann, wie deine Figur reagiert, was sie sagen würde. Ich merke das auch zum Beispiel bei Bettys Diagnose hatten wir das ganz oft, wenn ein Text nicht gestimmt hat, ich konnte mir den nicht merken, ich konnte den nicht sprechen, weil es einfach überhaupt nicht zu dieser Figur gepasst hat. Und das war für mich wie so ein Radar, wo ich wusste, da stimmt irgendwas gerade nicht. Ne? So.
Hast du es angesprochen, hat der Regisseur oder die Regisseurin gesagt, ja klar, ändern wir.
Ja, genau, im besten Falle. Manchmal musste man das dann noch mit dem Redakteur absprechen oder so. Aber ich kenne das, dass jeder da auch dann so flexibel ist. Also wenn du jetzt nicht hart in die Geschichte eingreifst, dass da auch auf dich gehört wird.
Jetzt haben wir das Glück, ja, oder ich das Glück und vielleicht auch der ein oder andere von euch da draußen, dich jetzt in Berlin und in Bayreuth nochmal zu sehen, beim Jedermann. Ist denn in der Zwischenzeit, steht da schon was an? Ich meine, das ist ja gerade auch ganz viel Trubel. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel verraten darf. Du sagst einfach, du gehst darauf ein. Es ist auf jeden Fall sehr viel los gerade bei Marie. Das darf ich vielleicht mal an dieser Stelle verraten. Hat man denn eine Chance, also es stehen ja ein paar Sachen an, bist du denn nach dem Jedermann jetzt hier im Sommer, gehst du da erstmal zurück oder fährst du doch nach Berlin, gehst du erstmal in den Urlaub, was hast du nur vor, was sind denn so deine...
Ja, also tatsächlich ist mein Leben gerade etwas aufgewühlt und spannend. Ich versuche auf jeden Fall mich treiben zu lassen und jede Welle zu nehmen, wie sie kommt. Es gibt die berühmten Dinge, über die ich noch nicht sprechen darf, weil es noch nicht konkret ist. Dann gehe ich natürlich zurück in mein Café und leiste meine Arbeit da, auf die ich mich auch irgendwo freue.
Ja.
Und dann läuft noch mal was im September von mir im Fernsehen. Da bin ich auch echt stolz drauf, weil das eine Rolle war, die mir sonst nicht so angeboten wird.
Sag mal was.
Das ist Notruf Hafenkante. Aha. Und ich habe gerade gesehen, dass wir die Auftaktfolge sind.
Oh, wow.
Der neuen Staffel, genau. Ich weiß das genaue Datum. Ich glaube, in der letzten Septemberwoche.
Ja.
Ich durfte halt tatsächlich mal etwas spielen, was nicht vielleicht auf den ersten Blick der größte Sympathieträger ist.
Ja,
und
toll.
Das macht natürlich immer besonders viel Spaß. Ja, und dann werde ich mich schon auf Berlin vorbereiten. Wir sind ja ab Ende September dann eben auch schon wieder vor Ort. Also es ist gar nicht so viel Zeit.
Mhm.
Und dann werden wir sehen, was passiert und wo es mich hintreibt.
Wir halten mal Ohren und Augen offen.
Ja.
Du, genau, total spannend. Also da, das ist immer so schön, wenn man jetzt in so kleinen Geheimnissen redet. Das macht es ja dann nochmal ein bisschen. Aber wenn man dir auf Social Media folgt, dann glaube ich, kriegt man dann zukünftig schon mit, was und wo die Richtung hingeht. Und sag mir nochmal, wie heißt das Café, wo du da arbeitest? Kann man dich da mal besuchen?
Ja, das ist in der Region Hannover, das Yummy Café.
Aha.
Das ist in Großburg-Wedel und tatsächlich ein ganz besonderes Konzept, weil wir haben so eine Boutique, wo man echt schöne Sachen findet und das geht über in ein Café und einen Dekoladen.
Ach.
Und ich meine, wenn man aus Berlin kommt, ja, oder auch mal eben woanders gelebt hat, dann ist das so Standard. Aber für Hannover und speziell die Region Hannover ist das gar kein Standard. Und das ist noch dazu, dass wir haben wirklich einen grandiosen Kaffee, ist das Konzept was Besonderes. Und, da stecken Privatleute drin und das wird mit Liebe gemacht und ich glaube, deshalb habe ich da auch so einen Bezug zu.
Ach toll, toll. Ach Marie, das ist spannend. Wir hatten ja schon mal so ein schönes Gespräch und ich mag dich so gern und ich finde immer, dass das so, du sagst so viele tolle Sachen, also ich lasse mich da immer so gerne treiben. Ich kann mich da so rein, wie kann man sagen, schwimmen gehen und ich bade dann in deinen Erläuterungen, das macht echt Spaß und es könnte immer so weitergehen. Wir haben ja trotzdem noch eine Vorstellung zu spielen.
Richtig.
Und ich möchte dich jetzt nicht deiner Zeit berauben. Wir sind jetzt bei fast einer halben Stunde, was ein bisschen drunter ist. Eigentlich könnte man auch noch mal weiter, aber vielleicht hören und sehen.
Ja, du wolltest noch eine Fußgeschichte erzählen.
Ach so, nee, weiß ich nicht. Du sagst mir nur, ich fand das so spannend. Du warst ja im Zuge unseres Auftakts hier in Weimar bei der wunderbaren Sendung im ZDF Volle Kanne.
Richtig.
Und was ich ja so sympathisch an dir finde, ist, ich meine, hier im Podcast sieht man es nicht, dass ich mir an den Füßen rumfummel.
Du
und,
vor allem, nicht
und mir hier diese Sonnenbrand da behandle. Und du hast ja lediglich gesagt, noch nicht mal richtig großartig ausgesprochen, dass du dich auf diesem Sitz an dem Tisch sozusagen deine Sommerschuhe ausgezogen hast, Birkenstock oder was das da auch mal ist, und hast dann einfach barfuß auf dem Stuhl gesessen. Und man sah die ja noch nicht mal richtig. Und du hast mir dann erzählt, oh Gott, es gab einen richtigen Shitstorm.
Richtig.
Also das kann ja gar nicht sein.
Ist abgefahren, weil ich kenne das auch so gar nicht.
Also.
Und das ist ja was du, also jetzt habe ich es auch verstanden, so ein Shitstorm, das ist ja nichts, womit man rechnet, das kommt ja so aus dem Nichts.
Ja.
Ja, da haben sich anscheinend sehr, sehr viele Zuschauer aufgeregt, dass ich kein Benehmen habe und dass es respektlos ist, morgens um 9 in Deutschland so am Tisch zu sitzen und noch dazu so vermessen zu sein, seinen eigenen Fuß zu berühren und dann sein eigenes Brötchen zu essen. Ja.
Auf Feier. Hast du den mal berührt? Ich habe es gerade gesehen. Worauf achten denn diese Zuschauer morgens um 9?
Also das ist ja, das war wirklich interessant. Also auch für mich, es tut mir auch total leid, weil tatsächlich, also wenn sich da jetzt irgendwer wirklich, sag ich mal, von beleidigt gefühlt hat, muss man sich ja mal in aller Form entschuldigen. Für mich ist das vollkommen normal. Ich habe unglaublich viel in fremden Ländern gelebt und gegessen und da isst du teilweise noch nicht mal am Tisch auf einem, muss ich dazu sagen, extrem unbequemen Stuhl in dem Fall, sondern du isst am Boden, du bist sowieso barfuß unterwegs, du isst mit den Fingern vielleicht, ja, also ich denke über solche Sachen da einfach gar nicht so viel drüber nach, sondern ich mache es halt so, wie ich es zu Hause auch machen würde. Und das haben viele als Affront empfunden. Ich mache es trotzdem genauso weiter.
Es ist ja voll. Ich fand dich super sympathisch, so nett und konnte es nicht fassen, dass, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage an der Stelle, aber das fand ich ja sowas von spießig und eingeschränkt, weil ich meine, du hast ja nichts, also es war ja noch nicht mal irgendwas. Also du saßt da und hast einfach mal dich barfüßig auf den Schuh gesetzt und dann war es ja noch nicht mal so, dass, wenn da jetzt ein Fußfetischist dabei gewesen wäre, man die ganze Zeit eine nahe Einstellung auf den Fuß hatte.
Das habe ich tatsächlich ja extrem viel. Also wenn ich mir irgendwas poste auf Instagram und da ist ein Fuß drauf, dann kriege ich mal ganz viele ganz komische Zuschriften. Das geht also Füße spalten anscheinend
die Nation.
Die Nation.
Ich war ja mal Fußmodel.
Ja, genau, ja. Mit den Füßen kannst du
hallo. Jetzt, na gut, die haben Sonnenbrand, aber ansonsten war ich ein großes Fußmodel. Ich war unter den 10 Top-Fußmodels auf der Welt. Ich war überall vertreten.
Also ich kann bei sowas und ich will da aber auch nicht dann so, also ich habe mich dazu auch nicht geäußert und ich möchte auch nichts Belehrendes sagen. Aber wenn du viel in der Welt rumkommst und viele Dinge siehst, fragst du dich manchmal, was das so für Probleme sind, die...
Und weißt du, was ich mich noch frage? Ja, das ist das eine und das andere ist dann, wer um 9 diese Sendung alles sieht und der sich dann damit beschäftigt, ob du da barfüßig sitzt oder nicht. Das finde ich eigentlich die Frage. Naja, lange Rede. Marie, es ist eine große Freude, dass ich dich in meinem Leben weiß und dass du so ein toller Mensch bist. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Heute eine erstmal vorläufig letzte gute Vorstellung.
Ja, hier in Weimar. Wir stehen heute zusammen auf der Bühne.
Wir stehen heute auf, ja, das ist das auch noch. Genau, gestern war ich sehr angespannt, deswegen auch. Heute ist es ein bisschen entspannter schon, weil ich es ja einmal gemacht habe mit euch. Danke. Und bitte bleib so. Nicht ändern. Das ist so eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten und genau mit deiner unkomplizierten, lockeren, ja auch so coolen Art, ob du nun da barfüßig bist oder nicht. Also bitte lieber auch immer barfüßig, ich würde dich immer so, ich liebe dich so, wie du bist.
Recht.
Jetzt auch viel mehr. Marie, danke, dass du das hier mit mir gemacht hast.
Übrigens, by the way, den ersten Jedermann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, habe ich durchgesetzt, dass ich meine Schuhe nach 2 Minuten, nämlich nach der ersten Szene oder in der ersten Szene ausziehe, komplett barfüßig spiele. Und ganz am Ende in der letzten Szene habe ich meine Schuhe wieder an. Aber das ging hier leider auf dem Boden nicht, weil da so viel Steinchen und
Glas. Aber deswegen finde ich es sehr schön, wenn es immer ein bisschen was anderes ist. Auch ihr habt ja jetzt auch wieder ein bisschen was anderes.
Ja.
Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, euch und dir zuzuschauen.
Und wir sehen uns wieder in Berlin.
Definitiv. Euch da draußen bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.